Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Pokolit Podcast. Ich bin Anna von Rath und ich bin eine der Gründerinnen von Pokolit. In der heutigen Folge soll es um Mehrsprachigkeit gehen. Das ist ein überaus relevantes Thema, weil die übliche Sprachpraxis heutzutage so vielfältig ist. Es gibt die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen, dann politisch-räumliche Neukonfigurationen, zunehmende Mobilität und Migration und auch das Internet. Und all das führt dazu, dass Mehrsprachigkeit in großen Teilen der Gesellschaft ein Alltagsphänomen geworden ist. Und meine Kollegin Susi Peter hatte die Gelegenheit, mit Olga Grasnova über Mehrsprachigkeit zu sprechen. Olga selbst ist in Baku in Aserbaidschan geboren und mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Einige werden sie als Schriftstellerin kennen. Sie hat 2012 ihren ersten Roman »Der Russe ist einer, der Birken lebt« veröffentlicht. Und 2021 hat sie das Sachbuch »Die Macht der Mehrsprachigkeit über Herkunft und Vielfalt« im Duden Verlag veröffentlicht. Und jetzt hören wir mal in den ersten Teil des Gesprächs rein, in dem Susi und Olga über den persönlichen Sprachgebrauch und auch die emotionalen Verbindungen mit Sprache sprechen.
Ich freue mich voll, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Ja, also die erste Frage, die wir uns schon mal so gestellt haben. Erstmal sind wir große Fans von deinem Buch, Die Macht der Mehrsprachigkeit.
Danke.
Ich finde, du beschreibst in dem Buch so schön, wie Mehrsprachigkeit bei dir im Alltag aussieht. Wie viele Sprachen sprichst du so am Tag und wie genau sieht das aus?
Sehr gute Frage. Nee, das ist ehrlich gesagt immer sehr unterschiedlich. Also, mit meinem Mann spreche ich meistens Englisch. Mit den Kindern ist es jetzt eine krude Mischung aus Deutsch und Russisch. Also, es liegt daran, dass sie vor allem am liebsten auf Deutsch antworten und ich versuche Russisch irgendwie mit Russisch durchzukommen, aber manchmal vergesse ich mich selber und mache einfach auf Deutsch weiter. Also mittlerweile wissen sie auch ganz gut, wie sie mich zu manipulieren haben. Wenn ich einfach zu müde bin und zu gestresst, dann lasse ich es. Und sie wissen auch, dass sie mich dann irgendwann mal so weit kriegen, dass ich es lasse. Mein Mann spricht zu Hause noch mit den Kindern Arabisch, aber das ist genau dieselbe Geschichte. Also wir sind ein bisschen nachlässiger geworden als das. Dass das, wie sie jetzt so stringent durchziehen, das glaube ich immer empfohlen wird.
Wechselst du dann auch innerhalb des Satzes die Sprache? Weil ich finde immer, Mehrsprachigkeit ist ja häufig, es wird immer so klar gesehen, man spricht die eine Sprache, man spricht die andere Sprache und die werden in verschiedenen Kontexten benutzt. Und ich finde, in den seltensten Fällen ist das ja wirklich so.
Ja, nee, meine Mutter macht das sogar, dass sie manchmal wirklich mit einem Satz wechselt. Aber ich hasse das. Ich weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde es irgendwie unästhetisch, wenn das wirklich mit einem Satz passiert. Natürlich gibt es eben so manche Begriffe, die ich wahrscheinlich doch abends zu einer anderen Sprache verwende, die überhaupt nicht dahin gehören, aber normalerweise nicht mit einem Satz.
Ah, das ist spannend. Du hast in deinem Buch auch so schön beschrieben, ich glaube, es war von deiner Großmutter, wie sie Jiddisch hört.
Genau.
Und das einfach so ein Gefühl wieder in ihr aufbringt. Verbindest du verschiedene Sprachen mit verschiedenen Gefühlen oder lösen die verschiedene Gefühle in dir aus?
Ja, das war sogar meine Mutter. Wir haben ja, glaube ich, das, was eigentlich viele Familien haben, das ist tatsächlich, sich die Muttersprache in mehreren Generationen geändert hat. Man kann irgendeine Muttersprache sagen, man kann Erstsprache sagen, aber auf jeden Fall die Sprache, in der man sich am besten ausdrücken kann. Bei meiner Großmutter war es eben noch Jiddisch, mit dem sie aufgewachsen ist, bei meiner Mutter Russisch und bei meinen Kindern ist es schon wieder Deutsch. Und es kann natürlich sein, dass sich das in den nächsten Generationen nochmal ändern kann, sogar sehr wahrscheinlich. Es ist natürlich ein unterschiedliches Verhältnis zu allen Sprachen. Wobei ich das so sagen muss, dass natürlich mein Verhältnis zu Russisch mittlerweile irgendwie auch ein wenig abgekühlt ist. Und es hat irgendwie, das Buch ist irgendwie auch vor dem russischen Angriffskrieg geschrieben worden. Und das ist natürlich nochmal eine andere Sache, die ich natürlich hadere, nicht nur mit dem Krieg, sondern auch einfach mit der Sprache an sich. Also mir war es immer sehr wichtig, dass die Kinder Russisch lernen. Mir ist es eigentlich immer noch wichtig. Und ich hatte eigentlich auch immer eine emotionale Bindung zu Russisch. Nur ist es jetzt auch so, dass es wahnsinnig viel Mühe auch im Alltag einfach bedeutet, dass die Kinder Russisch lernen, dass sie diese Kurse haben, dass ich die nochmal auf Russisch vorlese. Und jetzt, wo es eigentlich klar ist, dass die Kinder eigentlich das Land in den nächsten Jahrzehnten höchstwahrscheinlich nicht besuchen können, ist es natürlich noch eine Frage, wozu? Also früher konnte man irgendwie sagen, dass Russisch ist halt nicht nur eine emotionale Sprache, sondern dass es natürlich irgend so eine Zukunft auch noch gibt. Das ist jetzt schon fast weggebrochen. Es ist natürlich klar, dass Russisch nicht verschwinden wird, aber es gibt jetzt dann tatsächlich eine Barriere. Dieses emotionale Verhältnis zu Russisch wechselt auch immer wieder. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so überzeugt wie zu dem Zeitpunkt, dass ich das Buch eigentlich geschrieben habe. Also ich frage mich auch oft, ob das irgendwie überhaupt, ob sich die Mühe lohnt. Also jetzt abgesehen von der ganzen Ideologie, was ja auch natürlich Russisch auch mitbringt, das ist eben eine koloniale Sprache. Sehr viele Menschen sind russische MuttersprachlerInnen, weil sie dazu gezwungen wurden im Familienkontext. Aber es ist eine recht komplizierte Geschichte.
Bei den Punkten, die Olga und Susi im Gespräch gemacht haben, finde ich mich auf jeden Fall auch wieder. Ich merke immer, dass Mehrsprachigkeit nicht bedeutet, dass ich verschiedene Sprachen perfekt spreche und die dann nebeneinander existieren, sondern dass ich die Sprachen vermische und dass ich für manche Situationen bestimmte Begriffe wähle oder Begriffe aus einer meiner anderen Sprachen irgendwie besser passen würden. Und je nachdem, mit wem ich spreche, drücke ich mich auch anders aus und mische auch mal mehr fremdsprachliche Begriffe rein oder weniger. Und genau, wie Olga gesagt hat, das Weltgeschehen spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle darin, wie wir Sprachen wahrnehmen und wie wir sie bewerten. Das führt auch zum nächsten Punkt, in dem es dann in dem Gespräch geht, nämlich, dass Sprache nicht nur was Privates, Persönliches ist, sondern eben auch politische Dimensionen hat. Und das ist das, was Olga letztendlich auch motiviert hat, die Macht der Mehrsprachigkeit zu schreiben. Im Folgenden geht sie dabei dann auf ihre Tätigkeit als Schriftstellerin ein und spricht auch über ihre Erfahrungen damit, wie in Schulen mit Sprache umgegangen wird.
Also du scheinst dich ja allgemein wahrscheinlich auch aus deiner Familiengeschichte heraus sehr für Mehrsprachigkeit zu interessieren. Wie kam es dazu, dass du das Buch geschrieben hast?
Eigentlich, ich kann doch nicht mal wirklich sagen, dass ich mich wirklich für die Mehrsprachigkeit interessiere. Es ist überhaupt nicht.
Okay.
Also eigentlich kam es ehrlich gesagt aus der Not heraus dazu. Es hat mit meiner eigenen Biografie sehr viel zu tun, weil natürlich, als ich angefangen habe, Bücher zu veröffentlichen oder auch nur schon irgendwie so einen Sprachwechsel vollzogen habe in der Schule, mir wurde sehr oft gesagt, ich würde nicht für eine Muttersprachlerin schreiben. Und dass ich dann nachgefragt habe, ob man es konkret machen kann, dann hieß es ja, ich schicke Ihnen eine E-Mail. Ich habe keine einzige E-Mail bekommen, aber das war immer dieses Misstrauen gegenüber meiner Sprache. Mal habe ich mit einem Akzent gesprochen, dann wiederum nicht. Also je weiter südlicher ich mich befand, dann gab es doch kein Akzent. Dann waren die Vokale mal zu kurz, mal was in Ordnung. Es war halt immer irgendwas. Aber natürlich erst, als die Leute wussten, dass mein Name anders klingt. Also wenn sie diese Info nicht hatten, dann war das halt nicht. Bei Texten war das immer so. Es war mein erstes Buch, oh Gott, ich glaube 2012 rauskam, hatten wir natürlich noch diese riesengroße Debatte um Migrationsliteratur. Und das ist halt immer so ein bisschen das andere ist, dass man es angeblich in der Sprache festmachen kann. Was natürlich ein vollkommener Quatsch ist.
Ja, das fand ich so spannend. In dem Buch schreibst du ja über den Begriff Migrationsliteratur. Hast du da eine Veränderung in den letzten Jahren wahrgenommen? Also ich meine, dieser Begriff ist furchtbar. Wird der weniger verwendet?
Nee, ich denke schon. Also wir haben den Begriff an sich mit Migrationsliteratur ist eigentlich kaum noch vorhanden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt tatsächlich noch ausdiskutiert wird. Manchmal gibt es noch die Begrifflichkeit transnationale Literatur, aber so langsam nimmt das, glaube ich, ab, weil es halt natürlich irgendwie mittlerweile gibt es so viele Schreibende in den unterschiedlichsten Herkünften, dass es nicht mehr festzumachen ist.
Immerhin eine schöne Entwicklung. Warum glaubst du, ist Mehrsprachigkeit so wichtig? Also du hast gesagt, es ist aus der Not herausgeboren, das Buch. Mhm. Aber du bringst ja sehr viele unterschiedliche Sichtweisen mit ein in deinem Buch. Warum glaubst du, ist Mehrsprachigkeit so wichtig?
Was, glaube ich, tatsächlich etwas ist, was unsere Gesellschaft prägt. Und wir haben zum einen den politischen Diskurs um die Mehrsprachigkeit, vor allem um die Mehrsprachigkeit in den Schulen und nur in den Schulen. Sehr oft hängt es auch mit der ganzen Debatte um die Leitkultur zusammen. Und es ist immer ein hochpolitischer Diskurs, aber kein linguistischer. Und es hat halt nichts mit der Wissenschaft zu tun, sondern es sind einfach irgendwelche Befindlichkeiten, die oft nichts in der Realität zu haben. Und vor allem die CDU neigt dazu, mit Mehrsprachigkeit Wahlkampf zu machen. Also praktisch, wenn man überhaupt keine Ideen mehr hat, was die Schulpolitik angeht, dann kann man immer noch sagen, die mehrsprachigen Kinder sind schuld daran. Also man könnte irgendwie über Lehrermangel sprechen, ob es nicht mal an der Zeit wäre, nochmal in der LehrerInnen-Ausbildung noch was zu machen. Die Konzepte gibt es ja seit den 60ern, 70ern. Das ist alles da in der Wissenschaft. Das ist überhaupt kein Streitpunkt. Aber wozu, ne? Wenn halt Wahlkampf ist. Das ist halt, was mich halt immer so aufregt. Das ist halt so eine vollkommene Ignoranz. Und da wird die Mehrsprachigkeit immer Parallelgesellschaft gleichgesetzt mit allen schrecklichsten Entwicklungen. Und das ist ja im Prinzip, das bin ja ich, das ist ja genau meine Biografie. Ich bin mit 11 in die deutsche Sprache sozusagen eingewandert. Ich bin genau das Kind, von dem immer gewarnt wurde. Und was irgendwie als das Negativbeispiel bei sie angeprangert wird. Und es hat ja überhaupt nichts mit dem Bildungsstandard zu tun, nichts mit der Herkunft. Und seitdem ich selber unterrichte, bin ich mir da eigentlich noch sicherer. Es ist halt tatsächlich, man muss einfach Voraussetzungen in den Schulen schaffen. Das heißt tatsächlich irgendwie den Lehrpersonen Lehrmittel in die Hand geben, die Zeit, die Ausstattung und vor allem Personal. Und dann stellt sich das Problem anders. Was bezeichnend ist, diese Diskussion führen wir um die Schulen, aber sobald es um die Universitäten geht, wo die Mehrsprachigkeit in der Tagesordnung ist, verschwindet die Diskussion. Da ist auf einmal alles in Ordnung. Es gibt in jeder noch so kleinsten deutschen Fachhochschule oder Universität ein Sprachenzentrum, wo man alles auf dem unterschiedlichsten Niveau sprechen lernen kann, wo das gar kein Problem ist, wo man Veranstaltungen in jeder Kunsthochschule kann man, wenn man irgendwie kein Deutsch hat, dann wird eben Englisch gesprochen. Es ist halt Sachen, die sich auf einmal sehr schnell klären lassen. Und dass es eben nicht zu einem Politikum hochstilisiert wird, obwohl die Probleme vielleicht gar nicht kleine sind. Aber es sind einfach so komplett unterschiedliche Umgehensweisen. Und dann gibt es natürlich noch jetzt die ganzen bilingualen und trilingualen Kindergärten und Schulen, die tatsächlich eine Art Parallelgesellschaft bilden, weil es oft sehr schwer ist, da reinzukommen oder eben sehr teuer. Und anscheinend ist es da halt Mehrsprachigkeit willkommen und in anderen Kontexten nicht, was halt natürlich nur eine Aussage über die soziale Klasse bedeutet. Es ist eigentlich eine Art Klassenkampf um die Mehrsprachigkeit, um die richtige und um die falsche.
Ja, das ist ja auch was du in deinem Buch erwähnst. Ich würde schon fast labeln, ein Kind nicht deutscher Herkunftssprache. Ja, das ist etwas, was ich mir nicht bewusst war. Und was du auch sehr, sehr deutlich machst in deinem Buch ist, wie unterschiedlich Sprachen gewertet werden. Du hattest das ja gerade gesagt, dass die CDU gerne Wahlkampf eigentlich mit der Idee der Einsprachigkeit macht. Ich fand es total spannend in deinem Buch. Du beginnst ja mit einem Zitat aus der Bibel, wo es im Grunde darum geht, wie die Vielfalt der Sprachen entsteht. War das eine bewusste Entscheidung, ein Bibelzitat zu nehmen? Weil ich finde das so spannend, weil da gerade von konservativen Stimmen so eine wahnsinnige Kritik an Mehrsprachigkeit kommt.
Weil es so einfach ist. Ich glaube, ich höre auch mit einem anderen Zitat auf, aus einem Roman von Sigrid Nunes, wo es genau um dieses Zitat geht.
Ja.
Genau, und ich habe das Buch auch nicht so.
Ich habe es zuhören, warte. Es ist aus dem Roman What Are You Going Through?
Genau.
Vielleicht hatte Gott noch einen anderen Plan. Vielleicht gab er nicht nur den einzelnen Völkern unterschiedliche Sprachen, sondern jedem Menschen eine eigene Sprache, gleich einem eigenen Fingerabdruck.
Genau. Und darum geht es mir, dass es halt selbst, wenn wir dieselbe Sprache sprechen, ist es noch lange keine Grenze dafür, dass wir uns verstehen. Also deswegen Mehrsprachigkeit hin oder her, wer überhaupt irgendjemanden zu verstehen, ist natürlich eine ungeheure Leistung, egal auf welche Sprache.
Ja.
Oder sich selber zu verstehen.
In diesem kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch war jetzt schon so viel drin. Also einerseits ging es um die Zuschreibung, Migrationsliteratur zu verfassen. Und da möchte ich ganz kurz aus Olgas Buch noch vorlesen, wie sie dort eigentlich Migrationsliteratur definiert. Sie schreibt in Die Macht der Mehrsprachigkeit: Migrationsliteratur ist stets eine Literatur, die anders ist, die nicht dazugehört. Sie ist nicht ganz deutsch. Alle, wirklich ausnahmslos alle AutorInnen, die einen für die Mehrheitsgesellschaft seltsam klingenden Namen haben und die entweder selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren worden sind, werden unter diesem unsäglichen Begriff zusammengefasst. Genau, sie sagt ja auch, es gab in der Hinsicht schon in den letzten Jahren ein bisschen Veränderung, dass der Begriff Migrationsliteratur gar nicht mehr so häufig verwendet wird. Aber trotzdem ist Einsprachigkeit auch noch was, womit vor allem konservative PolitikerInnen Wahlkampf machen.
Es geht nicht, dass auf den Schulhöfen andere Sprachen als Deutsch gesprochen werden. Das sagte beispielsweise der ehemalige Generalsekretär der CDU, Mario Chaya, Januar 2023 im Interview mit der Welt.
Wir hören aus diesen Begriffen der sogenannten Migrationsliteratur oder diesem verbreiteten Wunsch unter manchen Menschen zumindest, dass es eine Einsprachigkeit in Deutschland geben sollte, dass Mehrsprachigkeit häufig abgewertet wird, zumindest eine bestimmte Art von Mehrsprachigkeit, weil es da schon sehr spannend ist, dass zum Beispiel zwischen Expat und Migrant oder Migrantin unterschieden werden kann. Also verschiedene Sprachen werden unterschiedlich bewertet, wenn es jetzt englischsprachige Expats sind, also zum Beispiel Menschen, die für eine gewisse Zeit im Ausland arbeiten, dann verdrehen Leute vielleicht manchmal die Augen, aber Englisch ist neben Deutsch dennoch weitaus akzeptierter als zum Beispiel Türkisch oder Arabisch. Und denjenigen, die statt als Expats, als MigrantInnen oder als Geflüchtete bezeichnet werden, schlägt deutlich mehr Unverständnis entgegen. Hier zeigt sich dann, dass das Thema Sprache zu einer Stellvertreterdebatte für Race und Klasse wird. Englisch wird eher mit den sogenannten Expats sowie mit Weißsein und genügend finanziellen Mitteln, um nach Lust und Laune um die Welt zu reisen, verbunden. Auch wenn Englisch in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern offizielle Landessprache ist, wird es von einem Großteil der Deutschen zunächst mit den USA oder mit Großbritannien verbunden. Regionen, die als mehrheitlich weiß und wohlhabend gelten. Türkisch, Arabisch oder auch Farsi, Urdu, Xhosa, Lingala und so weiter rufen hingegen eher eine Assoziation mit Migration und Flucht hervor und sie werden mit nicht weißen Menschen in Verbindung gebracht und mit Menschen, die wenig Geld haben. Und dementsprechend werden diejenigen, die diese Sprachen sprechen, oft abgewertet. Wenn es jetzt aber ums Deutschsprechen geht, dann scheint es oft auch wichtig, ein bestimmtes Deutsch zu sprechen. Und das ist das, worauf Olga und Susi in ihrem Gespräch als nächstes eingehen, auf das Standarddeutsch, das in Anführungsstrichen richtige Deutsch. Und Olga erklärt so ein bisschen, wie es zu dieser Standardisierung kam.
Wo glaubst du oder wie kam es in Deutschland zu der Standardisierung des Deutschen? Dass so dieser Fokus auf die Einsprachigkeit kam?
Es war halt so eine Entwicklung der Zeit. Wir hatten ja im Mittelalter, war ja die Lingua Franca Latein. Und dann hatte der Hochadel Französisch untereinander gesprochen. Es war auch die Sprache der Diplomatie. Eine gewisse Mehrsprachigkeit gehörte natürlich in der Bildungselite immer dazu oder im Adel. Einfach durch die Verwandtschaftsverhältnisse, durch den Besitz und durch die Verwaltung der Ländereien war es immer gegeben, es war jetzt nichts Neues. Aber natürlich kamen irgendwann mal die Nationalstaaten auf und es brauchte etwas, um die Staatsgebiete zu verwalten. Und dann war das die Idee der Imagined Communities. Wenn es halt nicht, was verbindet überhaupt, was kann Menschen verbinden? Und da bietet sich natürlich Sprache an. Und sowohl irgendwie das Deutsche wurde nach und nach standardisiert, aber auch genauso wie das Französische und das Italienische. Sogar noch viel später als in Deutschland. Das war zum einen natürlich viel einfacher für die Verwaltung und damit war das auch viel einfacher, die nationalistische Idee zu vermitteln. Das ist halt, wenn es so viele regionale Unterschiede gibt zwischen Norddeutschland und Bayern, was ist das halt überhaupt, was diesen Staat zusammenfügen kann? Und wenn es halt nichts anderes gibt, kann man immer noch auf die Sprache zurückgreifen.
Ja. Das ist was ich auch spannend fand, was du im Buch erwähnst, dass halt die Standardisierung der Sprachen auch so die Norm geworden ist, dass wir halt zum Beispiel Standard British English lernen oder Standard American English, aber halt nicht das indische Englisch. Und im Deutschen ist es ja ähnlich, dass, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich das Dialekte verschwunden sind.
Ja, oder immer mehr verschwinden. Und das ist natürlich auch gleich zwei Sachen. Sprache ist halt nicht nur die Frage der sozialen Klasse, da sind auch oft rassistische Komponenten dabei. Es ist halt vor allem bei Englisch oder bei Französisch, wessen Englisch ist das Richtige? Die Kolonialgeschichte ist einfach anders in Deutschland als in den USA. Also nicht weniger grausam, aber Deutsch war nie so weit verbreitet wie das Portugiesische oder das Spanische oder das Französische oder das Englische. Und im Prinzip die Normsprache, die wir lernen weltweit, ist natürlich immer die der Kolonialmächte. Und nicht unbedingt die der Mehrheit der SprecherInnen.
Was du ja im Grunde auch schon gesagt hast, in Deutschland wirkt es schon so, als wenn mit aller Macht die Einsprachigkeit hochgehalten werden soll. Es ist Teil des Wahlprogramms der AfD. Was denkst du, welche Macht hat Mehrsprachigkeit?
Genau, bei der AfD ist es sogar ganz lustig. Eins der sehr wenigen Parteien, die tatsächlich das Wahlprogramm in mehreren Sprachen veröffentlicht hat. Es gibt auch ein Wahlprogramm auf Russisch. Es gibt AfD-Stände mit den russischen Spezialitäten, was trotzdem natürlich unter der Leitkultur fällt. Das ist, ich glaube, wenn man sich tatsächlich das da mal reingeht und sich das Ganze anschaut, ist es halt so eine herrlich heuchlerische Debatte. Es ist halt einfach, wenn man für die Einsprachigkeit plädiert, es ist halt extrem einfach. Alle Probleme werden dabei ausgeblendet. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie versucht, das Leben einfacher zu machen oder einfach zu gestalten. Natürlich ist es gut, wenn man in Deutschland wohnt und Deutsch spricht. Und je besser das Deutsch, desto einfacher ist das Leben. Das ist, steht für mich überhaupt nicht zur Debatte. Aber wenn man sich tatsächlich anschaut, welches Deutsch in den Behörden gesprochen wird, ist es nicht unbedingt das Deutsch, was man in der mittleren Reife versteht. Oder es ist halt einfach tatsächlich ein Deutsch, was von juristischen Begriffen geprägt ist und geprägt sein muss. Und juristische Begriffe sind nicht unbedingt die leicht verständlichsten. Oder schon allein, wenn man irgendwie beim Finanzamt die Steuererklärung abgeben muss, ist es auch nicht gerade leicht verständlich, sondern hochkomplex, unabhängig von den Erkenntnissen. Unser Staatsgebilde basiert nicht nur auf Sprache, sondern vor allem auf Normen und Gesetzen. Wenn man sich erstmal sagt, ja klar, alle müssen Deutsch sprechen, dann ist alles gut. Es ist nicht dafür da, um tatsächlich zu sagen, alles wird gut, sondern das ist, um zu zeigen, dass sich nichts ändern soll in Deutschland, dass die Bevölkerung tatsächlich in Anführungsstrichen Deutsch bleiben muss. Und es ist einfach ein Ausschlusskriterium. Das heißt, man muss nicht mehr sagen, wir wollen keine Ausländer, sondern man sagt einfach, alle sollen Deutsch sprechen. Also es geht einfach nur darum, irgendwie den Menschen, die einen wählen könnten, zu signalisieren, dass man gegen Migration zu wandeln ist, glaube ich.
Ja. Ja, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, ohne Frage.
In diesem Abschnitt haben wir gelernt, dass die Idee, dass in einem Land ausschließlich eine Sprache gesprochen werden sollte, der Zeit entspringt, in der sich in Europa die ersten Nationalstaaten bildeten. Eine einheitliche Sprache sollte das Gemeinschaftsgefühl in diesen jungen Nationen fördern und als Code dienen, der das Volk verbindet. Also Einsprachigkeit vereinfachte auf jeden Fall die Verständigung und es war auch wichtig dafür, Gesetze zu formulieren und Grenzen zu ziehen. Aber unter anderem deshalb wird auch heute noch von Zuwandernden erwartet, dass sie Deutsch lernen. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten möchte, muss Deutschkenntnisse nachweisen und die Einsprachigkeit ist auf diese Weise immer noch Teil der deutschen Leitkultur. In diesem Sinne ist die deutsche Sprache eines der Instrumente, mit denen eine Gesellschaft Neuankommenden sagt, passt euch an uns an. Und diese Norm der Einsprachigkeit schafft Ausschlüsse. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, was wäre denn wünschenswerter? Wie könnten Dinge verändert werden? Und auch dazu hören wir nochmal in das Gespräch zwischen Susi und Olga.
Wie würdest du sagen, würde man in einer idealen Welt mit Sprache und Mehrsprachigkeit umgehen?
Es ist ja, ich glaube, ich bin dezent überfordert mit der
schwierige,
Sprache.
Schwierige Frage.
Ich glaube, es ist halt immer eine Frage, also es ist eine extrem lokale Frage. Oder es ist, glaube ich, immer so individuell zu verstehen, aber es ist natürlich, wäre das gut, wenn man versucht, auch gesamtgesellschaftlich möglichst eine Grundlage zu schaffen, dass die Menschen in der Lage sind, einander zu verstehen. Man einen Weg findet, damit im Bildungssystem umzugehen, im alltäglichen Leben, um einfach die Barrierefreiheit abzubauen. Das geht natürlich im Weg genauso wie für die gesprochene Sprache, geschriebene Sprache, also auch für die Gebärdensprache oder eine leichte Sprache.
Gerade was so leichte Sprache angeht, ist ja Gott sei Dank in den letzten Jahren auch wirklich viel passiert. Ja. Aber was würdest du dir gerade im Bildungssystem in Deutschland wünschen?
Dass die Didaktik verbessert wird bei jeder einzelnen Sprache, dass man auch, dass das mehr in den Fokus rückt, dass Deutsch nicht unbedingt die Erstsprache sein muss und trotzdem ganz gut beherrscht sein kann, dass es halt nichts Naturgegebenes ist. Und dass man einfach tatsächlich irgendwie von diesem Ideal der Muttersprache abrückt und das Ganze Sachliche betrachtet. Das, glaube ich, was mich immer am meisten entsetzt, wenn das mir gleich mit Familie und meiner Mutter gleichgesetzt wird, obwohl es eigentlich nur grammatikalische Strukturen sind, nichts weiter. Wir haben ja gerade sowieso, glaube ich, so eine Krise im Bildungssystem. Was ich mir, glaube ich, so wünschen würde, dass tatsächlich, dass an den Schulen die Debatte um die Schulen so sachlich wird, wie die Debatte um die Universitäten, die es halt einfach nicht gibt. Also weshalb ist irgendwie in der höheren Bildung werden andere Kriterien eingesetzt als in der Grundschule? Es geht ja in beiden Fällen um Didaktik, nichts weiter. Und dass man sich vielleicht einfach nur darauf beschränken würde.
Das finde ich ist ein schöner Wunsch.
Also und vielleicht noch ein Nachtrag, wenn ich darf, zu der Frage nach den Wünschen.
Ja klar, immer.
Mit der Mehrsprachigkeitsgesellschaft. Mhm. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja auch die Berliner Schulpolitik. Es gab ja diesen unsäglichen Bildartikel, wo es eine Rektorin war von einer Kölner Grundschule, die sich so aufgeregt hat und meinte, dass es kaum Kinder gibt, die zu Hause Deutsch sprechen, was ja vielleicht sogar stimmt und dem man vielleicht auch einfach nur Rechnung tragen könnte im Lehrplan und die dann gegenüber der Bildzeitung ganz groß verkündete, wir sind arabisiert. Aber ein paar Jahre später war sie die Verantwortliche für die Schulpolitik und Franziska Giffey war dann ein paar Jahre später unsere Schulsenatorin. Aber das sind auch gruselige Entwicklungen, die eigentlich so nicht passieren dürfen und vor allem nicht eine mehrsprachige Stadt wie Berlin. Und da frage ich mich auch schon, was für Signale das senden soll.
Da gab es ja die Idee, dass Kinder auf dem Schulhof nicht ihre Erstsprache sprechen dürfen, sondern Deutsch sprechen müssen. Ich finde, wer diese Idee hat, hat noch nie woanders gelebt und musste den ganzen Tag nicht in der Erstsprache sprechen. Und wie anstrengend das ist und wie froh man ist, wenn man dann einfach mal kurz in seine Sprache wechseln kann.
Und das ist halt einfach auch eine alte rassistische Praxis, die genauso in den britischen Kolonien oder auch nur in Großbritannien gegenüber der walisischen Bevölkerung dann benutzt wurde. Das ist ja auch keine revolutionär neue Idee.
Ja, Olga hat verschiedene Wünsche, die das Schulsystem betreffen und dass dort anders mit Sprache umgegangen werden sollte. Und Susi hat nochmal erwähnt, dass Sprache auch eine Art Wohlfühlort sein kann. Und ich möchte am Ende nochmal betonen, auch wie wertvoll mehrsprachig sein kann. Und ein Aspekt, der mir dazu einfällt, ist, dass ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, bestimmte Dinge in bestimmten Sprachen vielleicht besser auszudrücken sind. Und mir fällt es zum Beispiel oft auf, wenn es um genderfreie Schreibweisen geht. Also wir haben im Deutschen mittlerweile auch schon häufig die Verwendung des englischen Pronomens they, aber könnte zum Beispiel auch das türkische Pronomen o genommen werden. Das nutzt zum Beispiel Nadire Biskin in ihrem Beitrag Borderline im Sammelband Flexen, Flanösen, Schreiben, Städte. Genau, sie verwendet dieses genderneutrale Pronomen und erzielt somit einen Effekt der Geschlechterfluidität, der in diesem kreativen und lyrischen Text total passend ist. Kübra Gümüşay macht in ihrem Buch Sprache und Sein total stark, dass bestimmte Begriffe, wenn sie übersetzt werden würden, manchmal ganze Sätze brauchen würden und dass es deshalb gar nicht so schlecht wäre, diese Begriffe vielleicht einfach einfließen zu lassen, so wie sie sind. Dazu lese ich kurz ein kleines Zitat aus ihrem Buch Sprache und Sein vor. Manchmal will ich doch im Türkischen sagen, ich will mein immer wiederkehrendes Fernweh erklären oder die Schadenfreude. Für jeden dieser Begriffe brauche ich in der Übersetzung ganze Sätze, bis mein Gegenüber ansatzweise versteht, was ich gedacht, gemeint oder gefühlt haben könnte. So leben manche Gefühle nur in bestimmten Sprachen. Sprache öffnet uns die Welt und grenzt sie ein im gleichen Moment. Auch in dieser Folge gibt es wieder eine Buchempfehlung von einer Berliner Buchhandlung, und zwar von Uslar und Rai in Prenzlauer Berg. Ihr findet den Laden auf der Schönhauser Allee 43 und der Laden ist wirklich richtig schön. Ihr findet eine total tolle Buchauswahl dort. Es gibt auch immer wieder Veranstaltungen, also behaltet Uslar und Rai auf jeden Fall im Auge. Aber jetzt erstmal zu der Buchempfehlung von Jo.
Ein Buch, das ich in diesem Zusammenhang sehr empfehlen kann, wie ich finde, sehr zeitgemäß, ist Jeni Jerendler von Duygu Aal. Es handelt von heranwachsenden jungen Menschen, die in Deutschland groß werden. Kinder sind von migrantischen Familien. Es handelt von queerem Erstarken, überhaupt von Emanzipation und von dem sich finden in einer Welt, in der man häufig in Kategorien denkt, was nichts Positives ist und abgestempelt wird, entweder als die Migrantin oder die Lesbe oder die Frau. Und es handelt genau davon, wie man groß wird, wie man sich findet, wie man für sich einsteht und stark ist. In diesem Zusammenhang spielt die Sprache auch eine ganz große Rolle, weil ich finde es ganz toll gemacht. Es ist auf Deutsch und teilweise auch auf Türkisch geschrieben. Und das ist, liest sich ganz natürlich, selbst wenn man es nicht versteht, weil wenn die Protagonistin mit ihrer Mutter spricht, die nun mal Türkin ist, gebürtig, dann ist es eigentlich ganz klar, dass sie Türkisch miteinander sprechen, wie sie es gewohnt sind und nicht Deutsch. Und ich fand es so toll zu sehen oder faszinierend in diesem Buch, wie natürlich das alles kuratiert ist und zusammenwirkt. Ich fand es wirklich sehr zeitgemäß. Ich fand es für die Literaturwelt eigentlich auch ein sehr wichtiges neues Buch und würde es sehr, sehr empfehlen.
Für diesen Podcast haben wir eine Projektförderung des Berliner Senats für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten. Wenn ihr helfen wollt, die verschiedenen Formate von Pokolit nachhaltiger und unabhängiger zu machen, dann könnt ihr unsere Arbeit über Steady unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bis zur nächsten Folge gerne mal auf pokolit.com vorbei und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram schreibt oder uns eine E-Mail schickt. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüssi!